Harald weg, Patrick weg. Theoretisch könnte ich heute also nur über Messi, Balotelli, meine persönliche Fußballerkarriere und den WAC sprechen. Aber dafür ist die Welt noch nicht bereit. Daher gibt's teaminternen Support. Ich bitte um einen kleinen digitalen Applaus für unseren eigentlichen Regisseur, Alexander Uhl.
Servus.
Ja, natürlich heute, Entschuldigung, Regisseur heute Sebastian Steiner, natürlich die zwei Regisseure, die wir im, ja, im Kader eigentlich haben. Und unser rasender Reporter, er kann den DJ nicht lieben, denn er ist der DJ, Fabi Flügel. Servus.
Ja, servus. Freut mich auch, dass ich einmal da sein darf. An alle Follower, bitte nicht entfolgen, das 15K-Special mit dem Patrick und mit dem Harald. Das wird noch kommen, auf jeden Fall.
Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Alles gut. Ich meine, wir sparen uns jetzt die Vorstellungsrunde. Die Leute werden euch jetzt einfach on the fly kennenlernen. Die kennen es eh von Social Media, die kennen es auch schon von ein paar Gastauftritten, auch in der 1er bzw. 2er Konferenz. Da die Frage an euch: Was hat euch am Wochenende am meisten gehypt? Was war das Highlight des Fußballwochenendes für euch?
Also für mich gibt es nur eine Antwort: Benjamin Rosenberger, Freistoß. Gegen Austria Salzburg. Roberto Carlos-esque.
Das war brutal.
Sind wir aber nicht in der Bundesliga, oder?
Ja, das ist eher zweiter Konferenzkonferenz.
Ja, aber ich stehe da zur Liga 2.
Ja, finde ich sehr gut.
Benni Rosenberger.
Na, war Wahnsinn. Wie war es bei dir?
Ich muss sagen, spielerisch oder einfach das Highlight der Runde natürlich das Topspiel. Sturm gegen Rapid. Für mich persönlich auch ein Highlight. Schneckerl, Jahrhundertfußballer der Austria und des ÖFB, glaube ich auch. Und die Choreografie, also das war wirklich so auch schön zu sehen, wie der Schneckerl dann wirklich am Ende Tränen in den Augen gehabt hat.
Sehr emotional geworden, ja.
Ein paar Leute sagen, dass er nach dem Spiel auch traurig war, das hat andere Gründe. Das Ergebnis war natürlich nicht so, wie man sich das zu Ehren des 70. Geburtstag von Schneckerl gewünscht hätte.
Ja, stimmt, aber trotzdem wirklich mächtig geile Choreo von der Austria. Aber so wie du es schon angesprochen hast, gehypt sind wir natürlich auch über das Topspiel gewesen. Sturm Graz gegen Rapid. Leiten wir das Ganze mit einer Frage von einem User, nämlich SB Sieg Pfla ein. Mit wie vielen Punkten Vorsprung wird Rapid Meister? Das ist wahrscheinlich die Frage, die sich der realistischste Rapid-Fan momentan stellt.
Ja, ich habe vorher schon in kleinerer Runde gemeint, ich würde nicht Mission 33 ausrufen, sondern Mission 3 in diesem Jahrtausend. Da legt man sich dann auch nicht darauf fest, dass es unbedingt der Meistertitel sein muss. Kann nämlich auch der Cup oder eventuell die Conference League sein. Und ich denke, dass gerade Peter Stöger dafür der richtige Mann sein könnte. Weil ja, er hat damals auch mit der Austria Titel gewonnen. Also Peter Stöger ist ein Mann für Titel. Trotzdem denke ich, dass man die Kirche im Dorf lassen muss, weil letztes Jahr sind wir, glaube ich, genauso reingestartet und deswegen heißt es einmal, wie sagen wir so schön, von Spiel zu Spiel schauen.
Zweiter Spieltag. Ja. Tolles Ergebnis für Rapid in Graz, wieder mal zu gewinnen. Ist ja schon Zeitl her. Und finde ich
2020.
Auch,
ich meine, das ist echt heftig, oder? Das war Juni, damals noch Corona-Phase, 0-2 aufgeholt. Mhm. Hat das ähnlich wie eben jetzt auch am Sonntag auch Partie gedreht.
Was auch im Vergleich zu letzten so auch ganz gut ist für Rapid, dass sie diese Auswärtsspiele mal gewinnen. Das war ja letztes Jahr schon ein Problem für die Hütteldorfer. Deswegen kann man darauf.
Wobei aber ja die kleineren Auswärtsspiele, ja, also bei Blau-Weiß Linz und so.
Stimmt, muss man sagen, ja. Aber trotzdem glaube ich, gleich am Anfang das erste Auswärtsspiel zu gewinnen, ist sicherlich auch ein guter Motivationsbooster.
Ich finde generell, es war eine richtig geile Partie auf Augenhöhe. Sturm auch mit sehr guten Chancen, aber Rapid hat dann eben auch das Spiel gedreht, auch aufgrund der Performance von Peter Nossadal. Wir müssen über den Norweger sprechen, 21 Jahre jung. Wie gut ist der Typ bitte?
Also ich muss sagen, ich finde ihn brutal stark, auch wenn ich am Anfang ein bisschen meine Zweifel gehabt habe, weil ich war ja auch in Innsbruck beim Cup-Spiel gegen Wacker. Und da muss ich sagen, da hat er mich eigentlich nicht wirklich überzeugt. Aber alles, was jetzt dann danach gekommen ist, also dribbelstark, abschlussstark, ein idealer Jansson-Ersatz. Also da muss man auch Markus Katz an dieser Stelle noch einmal loben, wo er den wieder ausgegraben hat.
Ja, finde ich auch, stimme ich absolut zu. Mir gefällt auch vor allem seine direkte Spielweise. Der traut sich einiges im 1 gegen 1, auch wenn nicht immer alles funktioniert. Aber er hatte noch eine gute Möglichkeit gehabt, die auch an die Stange, glaube ich, gegangen ist. Also wirklich ein momentan Unterschiedsspieler für Rapid.
Er strotzt momentan auch vor Selbstvertrauen und ich glaube, du brauchst natürlich für diese Spielweise, die er hat, brauchst du auch das Selbstvertrauen. Also ich meine, er sucht ja wirklich so viele Zweikämpfe, hat man in der Vergangenheit schon gesehen, wenn man seine Stats aus Belgien und aus Norwegen heranzieht, dass er, glaube ich, in der Vorsaison, ich glaube, 8 Zweikämpfe, direkte Zweikämpfe pro Partie gesucht hat. Das war der zweitbeste Wert der belgischen Liga und er führt es ähnlich weiter jetzt auch in Österreich. Ich finde es auch brutal stark, wie er reingeht mit diesen Selbstvertrauen. Selbstvertrauen, mit diesem Selbstverständnis. Und im Gegensatz zu Jansson hat halt er für mich, funktioniert er seit Spiel 1. Auch wenn vielleicht jetzt dieses Wackerspiel ausgenommen, aber er hat überhaupt keine Aufwärmphase in Wien braucht.
Das stimmt. Und noch dazu ist er vielleicht auch ein Ticken mehr Knipser und ich glaube auch von der körperlichen Physis bringt er noch einmal ein bisschen mehr mit als Jansson. Vielleicht nicht ganz vom Speed, aber ja, also ich bin, kann bis jetzt nichts Negatives zu ihm sagen.
Ich finde, er kombiniert auch ganz gut mit Antist, auch wenn der momentan noch nicht so diese Torausbeute hat. Ich finde, die haben, glaube ich, ein gutes Spielverständnis zueinander. Deswegen ist dieser Rapidsturm momentan auch so ein bisschen unausrechenbar, kommt noch so ein Bui von der Bank, klar, ein Karak kann auch noch ein bisschen Unruhe reinbringen. Radulovic ist auch jemand, der da immer sehr direkt ist, also mir gefällt die Rapid-Offensive in dieser Saison eigentlich sehr, sehr gut.
Aber weil du gerade Mbui ansprichst, dein zweiter Liga-Kicker von der Bank gekommen und auch entscheidend dann eingegriffen ins Spiel, wie bewertest du zum Beispiel seine Leistung?
Ja, mich freut es natürlich auch für Claudio Mbui, dass er getroffen hat. Ich glaube, ich habe es bei der Season Prediction, aber habe ich einmal sogar so Torschützenkönig betitelt. Das wird ein bisschen schwer, denn mir kommt vor, Peter Stöger steht eher auf Antist und das stimmt und ja.
Es gibt noch Valentino Müller.
Ja, Valentino Müller gibt es auch noch, aber da gehe ich nicht davon aus, dass der diese Quote hält. Aber mich freut es aber richtig, dass er jetzt getroffen hat. Ich finde auch die Art und Weise, wie er diesen Schuss vollstreckt hat, ist ihm richtig gut. Und bevor wir da jetzt aber noch näher ins Detail reingehen, hören wir mal, was unser lieber Kollege Jon Bauer zur Partie zu sagen hat.
Bei 33 Grad, die man auch mir jetzt am Abend noch ansieht, hat sich in der ersten Hälfte ein Spiel mit offenen Visieren entwickelt, wo beide Mannschaften durchaus nach vorne spielen wollten, aber einfach im letzten Drittel die Effizienz vermissen haben lassen. Das wird auch die große Frage sein, mit der Sturm aus diesem Spiel geht, wie man denn aus so vielen Chancen im Endeffekt nur ein Tor und das mit sehr viel Glück machen konnte. Der Schlüssel zum Rapid-Sieg war ein Doppeltausch zur Pause. Matti Seidel raus, Andrija Radulovic raus und unter anderem Claudio Mbuyi rein. Der wurde dann im Zusammenspiel mit Petter Nossadol, der mal wieder sein Tor gemacht hat, auch zum Matchwinner. Ja, damit stehen jetzt eigentlich aus den ersten beiden Bundesligaspielen von Rapid 2 Siege, dazu das Weiterkommen im Cup und bis jetzt doch noch alle Möglichkeiten in der Conference League. Diese Schnittpartie bei Dundee United am Donnerstag, die wird sehr wichtig, um dieses gute Feeling aufrechtzuerhalten und dann wirklich von einem gelungenen Saisonstart sprechen zu können.
Danke, lieber Jon, für diesen Input. Und es stimmt natürlich, Peter Stöger mit dem richtigen Fingerspitzengefühl in der Halbzeit bzw. die richtigen Spieler eingewechselt. Ich meine, Gori Mbui, klar, der hat das Tor geschossen, aber auch Dominik Weichselbraun hat auch für Unruhe gesorgt.
Ja, das kann man, glaube ich, auch auf der anderen Seite Jürgen Sommer so ein bisschen dann auch vorwerfen, dass er vielleicht zu spät reagiert hat. Das hat mir bei Peter Stöger gut gefallen, dass er da auch versucht hat, frische Kräfte gleich reinzubringen. Auch wenn Rapid dann erst 0-1 in Rückstand geraten ist, haben sie es trotzdem weiter versucht. Und Sturm dann mit dem Rückstand erst reagiert und dann hat man auch da gemerkt, das haben wir vorher auch schon mal in kleiner Runde angesprochen, dass Sturm jetzt nicht mehr diese großen Gamechanger vielleicht von der Bank hat, die man sich vielleicht als amtierender Meister wünschen würde. Also Peter Stöger gut reagiert.
Ich meine, in der Hinsicht muss man auch sagen, Sturm, auch schon die letzten Jahre hat man immer wieder gesagt, da fehlt vorne der Knipser, also abgesehen von Mika Birev dann. Und sie haben es aber dann trotzdem meistens über den ganzen Kader, über die Mannschaft getragen. Und da gab es dann halt nicht einen Spieler, der herausgestochen ist, sondern 4, 5, 6 Spieler, die halt 7, 8 Tore gemacht haben. Aber ja, es ist halt die Frage, ob, wenn nicht noch reagiert wird am Transfermarkt, ob ihnen das dieses Jahr dann nicht doch zum Verhängnis werden könnte. Weil es war halt, wie gesagt, ein Spiel auf Augenhöhe. Und Sturm dann hätte auch, glaube ich, die Möglichkeit gehabt aufs 2-0. Und war dann aber vielleicht im letzten Drittel zu verspielt oder hat halt nicht konsequent den Abschluss gesucht.
Absolut, ja. Ja, es gibt gar Gerüchte zu Moritz Boschinski, auch in die zweite Bundesliga, zum VfL Bochum, dann jemand aus Polen noch, wo ich mich jetzt nicht traue,
Matthias den Namen auszusprechen. Matthias Kowalski.
Danke, ja.
Ja, das mir gesagt. So schwer ist es gar nicht,
Matthias Kowalski. Ich habe irgendwie im Kopf gehabt, dass Brodacik-mäßig wieder ein bisschen schwieriger.
Also der Kowalski heißt nicht sogar der Wolfi Meier, den sein Künstlername. Wolfi Meier, ehemaliger FC Tirol, Red Bull Salzburg-Kicker, Pasching-Kicker und ich glaube sonst noch irgendwo auch noch bei anderen Vereinen. Ich glaube, der hat doch einen Künstlernamen, der ist ein Künstler geworden und ist jetzt als Kowalski unterwegs.
Ich denke nur an die Pinguine von Madagaskar, weil der auch heißt auch einer
Kowalski.
Kowalski, ja. Genau. Ja, okay. Aber ich glaube, ich kann Fußballer. Dementsprechend, ja,
schauen wir mal. Ich bin mir aber gar nicht sicher, ob Sturm jetzt wirklich diesen Knipser braucht. Also so wie du gesagt hast, oder du, das Sturm, das eh dann im Kollektiv dann meistens auffängt. Du hast mit Ota Kitteschwili einen extrem torgefährlichen Mittelfeldspieler. Du hast ganz viele Mittelfeldspieler generell, die für Tore
gut sind. Wo man aber sagen muss, ich finde, der ist eigentlich schon mehr als überreif für einen Wechsel. Also ich bin froh, dass wir ihn noch in Österreich sehen, aber ich verstehe ja von seiner Warte nicht ganz, warum er noch da ist. Ich meine, vielleicht wartet er noch international, sich noch einmal zu zeigen. Aber wenn er geht, dann muss das eigentlich noch diesen Sommer oder im Winter.
Ja, oder Sturmlegende einfach werden.
Oder Sturmlegende.
Ist er vielleicht schon noch, oder?
Ja, ich meine, er ist natürlich eine Sturmlegende, aber du kannst natürlich noch mehr an deinem Legendenstatus arbeiten, wenn du eben solche Auslandstransfers dann vielleicht auch ablehnst und einfach sagst, passt, ich bleib da jetzt da und baue mir da einen noch größeren
Namen Steffen auf. Hoffmann von Sturm
quasi. Nee, aber ja. Wieso nicht? Also ich kann mir das gut vorstellen.
Es scheint sich auch wohl für den Graz. Man muss auch sagen, Sturm hat es persönlich schlecht gespielt. Also sie haben ihre Möglichkeiten gehabt. Rapid war einfach effizienter dann mit den Chancen und ich weiß nicht, dass es jetzt Sturm so schlecht war, sondern dass Rapid einfach auf Augenhöhe war und deswegen also ein Spiel war, was sich halt auch dann durch diese einzelnen Aktionen wirklich entschieden hat. Also würde ich jetzt noch nicht irgendwie jetzt bei Sturm jetzt zu viele Gedanken machen. Ich glaube, die sind nach wie vor ein gutes Kollektiv und spielen nach wie vor guten Fußball, aber man könnte sich überlegen, ob man vielleicht dann noch ein bisschen nachjustiert.
Aber ich finde, Effizienz von dir ist ein gutes Schlagwort, auch mit Hinblick auf eben Peter Stöger. Man kann jetzt noch nicht wirklich sagen, dass man seine Handschrift lesen kann. Was man aber schon sieht, ist nach 6 Spielen, 5 Siege, ein Unentschieden. Ich finde, Rapid hat jetzt in keinem Spiel wirklich geglänzt, aber sie haben abgeliefert. Und ich meine, ja, gegen Dundee United, da war vielleicht am Donnerstag, dass man einmal drüber reden kann, da musst du gewinnen. Da war dann Dundee sehr effizient, aber sonst... Ja.
Ich würde noch ein bisschen abwarten. Generell Rapid letzte Saison auch sehr starke Saisonstart und dann ein bisschen der Einbruch. Aber ja, Peter Stöger bringt auf jeden Fall Ruhe rein.
Mit Rapid, ist ja nicht Rapid. So viel. Jetzt bin ich gar nicht gewohnt, dass die Kollegen so viel reden. Also.
Ja, nein, aber sie sind gut. Alles also gut. Wir wollen heute ersparen, dass ihr eine Stunde nur dem Hannes zuhört. Ja, hätte er sicher locker geschafft.
Ja, aber easy cheesy. Ich meine, wir müssen nur zwei, drei User-Fragen reinbringen. Ja. Die handeln jetzt ja nicht unbedingt um Sturm Graz, sondern wieder über Peter Nossadol. Frage von Zlatansson: Wie viele Scorer hat Peter Nossadol am Ende der Saison? Und FM 1899, wer ist der beste Spieler der Liga? Und warum ist es Dahl? Ich glaube nicht, oder? Wie gesagt, zwei Runden.
Ich lasse es einfach mal so stehen, oder? Ja. Nein, also abwarten, wenn man jetzt ganz realistisch ist. Bester Spieler ist für mich noch immer Kitteschwili.
da muss er das natürlich noch über einen viel längeren Zeitraum bringen. Aber ich glaube, diese Ansätze, die er jetzt auch schon gezeigt hat, die waren schon mal mächtig. Und die Frage ist eben dann, wie spielt er, wenn es einmal vielleicht nicht so läuft? Mhm. Wenn das Selbstvertrauen weniger ist, dieser Spielstil ist eben, wie gesagt, mit Selbstvertrauen ist es gut bespielbar. Was ist, wenn es einmal nicht läuft?
Um eine Zahl zu nennen, ich gebe ihm 20 bis 30 Scorer in der Saison. Das kann sich schon ausgehen.
Du bist auf jeden Fall gut unterwegs. 6 Pflichtspiele momentan, 4 Tore. Ein Assist, der trifft alle 100 Minuten bzw. alle 80 Minuten. Gibt es einen Scorer von Peter Nossadol, also richtig starker Transfer, der da den Hütteldorfern gelungen ist. Wir wandern weiter, bleiben in Wien, Austria gegen den WAC. Da gab es ein Statement-Sieg meiner Meinung nach der Wölfe. Beziehungsweise generell eine sehr starke Woche der Kübauelf. Du holst das 0-0 bei Parks Saloniki, hat man glaube ich jetzt auch nicht so kommen sehen.
Ja.
Und dann 2-0 bei der Austria und der Sieg geht meiner Meinung nach auch in Ordnung.
Die Wölfe heulen wieder.
Au. Ja.
Ja. Speziell auch aufgrund der ersten Halbzeit. Ich meine, gleich relativ früh der Führungstreffer von Alessandro Schöpf. Ich muss sagen, für mich persönlich war es das erste Tor, was ich so bewusst von ihm wahrgenommen habe, seit dem Ausgleich damals gegen Island bei der Euro 2016. Da war ich im Stadion, das war richtig geil. Diesmal hat mich auch gefreut für ihn, dass er wieder getroffen hat. Auch ähnlich mit dem linken Fuß aus der Distanz abgezogen. 1-0. Und dann schießt sich die Austria in dieser Saison im wahrsten Sinne des Wortes die Tore auch selber.
Aber da war keiner, ich meine, man muss schon besprechen, beim 1-0 schon wenig Gegenwehr, also zu... Es war mehr Geleitschutz und nicht aktives Verteidigen der Austria. Also da hat man einfach an Alessandro Schöpf und man weiß, wie der schießen kann, einfach zu viel Platz gelassen. Beim 2-0 ist natürlich Pech dabei. Aber
also ein bisschen bezeichnend für die aktuelle Situation.
Ja, aber mir fehlt da die Kommunikation, weil ich meine, da ist rundherum ist ja eh keine Gefahr im Verzug. Da muss Scheinradlinger vielleicht noch lautstärker dann rufen, dass er einen Ball hat, weil der nächste Gegenspieler war, glaube ich, 2-3 Meter entfernt von Kang Healy.
Vielleicht ist dann doch in dem Fall vielleicht irgendwie die Sprachbarriere zum Verhängnis geworden. Ich weiß es nicht genau, aber allgemein muss man auch sagen, die Defensive der Austers hat sich relativ wenig verändert. Ich meine, gut, Dragovic hat jetzt bei diesem Spiel gefehlt, aber von den 6 Pflichtspielen, ich nehme jetzt einmal 4 her, die 2 gegen Tiflis lasse ich einmal weg, wo sie kein Gegentor bekommen haben, haben sie insgesamt in 4 Spielen 11 Tore bekommen. 2 davon gegen den WRC, 2 gegen den GAK,
3 gegen Vorarlberg,
3 gegen Vorarlberg ja. Im Cup und dann 4 gegen Banik Ostrava. Also das ist schon sehr bezeichnend. Wenn man hernimmt, letzte Saison haben sie insgesamt nur 32 Gegentore bekommen. Und jetzt haben sie schon ein Drittel nach 4 Spielen.
Auch wenn das war das Bollwerk. Das war doch das Bollwerk der Austria der Vorsaison.
Das war auch der entscheidende Faktor, warum sie im Titelkampf dabei waren. Was mich auch ein bisschen überrascht hat, wie offensiv Helm auch gespielt hat gegen den WRC. Also ich glaube nur mit dann Fischer und, was nicht, wer ist die andere, Doppel-6 war aber nicht Barry, waren es so offensiv eingestellt, dass der WRC...
Fischer war Solo-6.
Solo-6. Ja, genau, ja. Also man hat gemerkt, und dann hat der WRC da Lücken vorgefunden, also es hätte auch durch Ortanga schon 1-0 stehen können, die wirklich für die Austria sehr untypisch waren und kein Wunder, dass der WRC da so viel Spaß hatte. Ich glaube, Ballo hatte wirklich einen tollen Tag auch. Ich glaube, der hat da viel Platz vorgefunden auch. Also wirklich erschreckend auch. Kurz erwähnenswert, Fabian Wohlmuth, erstes Debüt in der Bundesliga, gleich mal richtig guter Impact vom Rechtsverteidiger.
Quasi den Assist zum 2-0 auch gemacht.
Man, ne? Das ist ein Assist, auf jeden Fall. Nein, ich finde auch, also freut mich natürlich auch. Ich meine, ich habe natürlich immer meine Liga 2 Connections, ich bin Liga 2 biased und es freut mich dann eben, wenn Liga 2 Spieler in der Bundesliga ankommen und sofort performen und abliefern. Egal, ob es ein Bui ist, ob es Fabian Wohlmuth ist, und das war wirklich eine starke Performance. Er hat jetzt der Startelf-Debüt gehabt gegen die Austria, gegen Park, erstmals reinschnuppern dürfen, gleich mal international. Also ich glaube, von dem kann man sich wirklich sehr viel erwarten und ja, WRC, genau so stellen wir das halt dann auch vor, gell? Dass es jetzt über die Wochen, Monate hinweg geht. Ein paar Fragen. Clemens ODH via YouTube, warum kann der WRC nur gegen starke Gegner gewinnen? Und Statement von Kahn Atasoy, der WRC hat eine passende Antwort auf die Niederlage gegen Alltag gefunden. Wenn die Wolfsberger genauso weiterspielen, dann ist der Titel möglich. So ist es, Kahn. So, warum kann aber der WRC wirklich nur gegen die starken Gegner performen?
Ist das wirklich so? War das letzte Saison auch
so? Das war gefühlt schon so, ja. Also das dann.
Ja, das stimmt, da war nämlich das, wo du gemeint hast, wenn sie ins obere Playoff kommen.
Dann ist es der Selbstläufer.
Aber das war auch Blau-Weiß Linz, glaube ich, weil die haben auch eigentlich nur
Rapid,
Salzburg gegen die Austria. Also auch wenn man jetzt hernimmt, das ist jetzt wieder falsch, geht nicht auf die Frage genau ein, aber ich habe nachgeschaut, letztes Jahr hat auch der WRC gegen die Austria am 2. Spieltag gespielt. Damals hat aber die Austria mit 3-1 gewonnen. Das war dann, glaube ich, der erste Einsatz von Alexa, wo er dann in der Nachspielzeit davon gesprintet ist. Seitdem ist leider auch wenig passiert. Aber ja, zurück zum WRC. Ja, keine Ahnung, vielleicht sind die einfach schon der Liga langweilig geworden und wollen jetzt international endlich performen und deswegen... Bemühen Sie sich nur
gegen, nicht gegen Real Madrid. Das ist ohne Spaß.
Der WRC ist ein Big Game Team. WRC ist ein Big Game Team und die brauchen einfach die Kulisse. Die brauchen dieses Feeling, das einfach kitzelt und dann liefern sie einfach ab. Also von dem her, hat man sehr gut
gefallen. Ja, dann wieder Robin Hood der Liga, gewinnen gegen die Starken und geben es dann den Abstiegskandidaten. Also in dem Fall Alltag. Obwohl, über die reden wir eh noch. Die wissen eh sehr gut drauf, wo man dann.
Aber im Umkehrschluss natürlich ein bisschen Krisenstimmung bei der Austria. Hat auch viele Fragen gegeben von der Community, zum Beispiel stellvertretend die Frage von Philipp. Wenn die Austria gegen Ostrava ausscheidet, muss es das für Helm gewesen sein, oder? Ich meine, wir sind in der 2. Runde. Haben wir vergessen, wie es eigentlich im letzten Jahr war? Da war es ja komplett gleich.
Ich wollte gerade sagen, also mir gibt es ein bisschen Backflash zur letzten Saison. Da hat die Austria nämlich auch nach 8 Spielen nur 9 Punkte gehabt in der Liga und hat halt dann diesen Erfolgslauf gestartet, wo sie, glaube ich, was waren es, 13 oder 14 Spiele zumindest umgeschlagen und fast auch alles nur gewonnen. Aber ja, natürlich werden in solchen Situationen dann immer die Stimmen gegen den Trainer wieder lauter, aber... Genauso wie Rapid noch nicht Meister ist, ist die Austria noch nicht abgestiegen. Also ich würde sagen, alles ein bisschen
noch nicht.
Kalmer.
Ja, aber ganz ehrlich, das ist ja ein komplettes Déjà-vu-Erlebnis, oder? Wie im Vorjahr. Also da gleich dieser Hype bei Rapid und dieser Downfall von der Austria. Klar, da hat es im letzten Jahr halt war es Tampere, in diesem Jahr ist es Vorarlberg. Ich glaube, da kann man noch ruhig bleiben. Und also ich glaube, es wäre ein total falsches Signal, wenn man Stefan Helm nach dieser kurzen Phase, wo es nicht einmal so läuft, dass man ihm gleich stanzt. Also das wäre.
Ich glaube halt, trotzdem letztes Jahr hat man zumindest den Cup noch gehabt. Ich glaube, dass Donnerstag sehr wichtig auch für Helm und für die Austria allgemein wird, weil wenn man da rausfliegt, ist man halt wirklich nur noch in der Bundesliga.
Und finanziell
ist es halt auch. Finanziell, ja.
Darf man bei der Austria dann nie vergessen.
Ja, ich bin da, will das auch nicht überreagieren. Das Einzige, was halt die Austria in den Griff bekommen muss, sind diese immense Anzahl an Gegentoren, die sie gerade bekommen. Also da muss Helm auf jeden Fall schauen, dass er das ein bisschen in den Griff bekommt. Ansonsten gibt es dem Mann Zeit. Ich meine, der hat letzte Saison die Austria in den Titelkampf geführt und eine schlechte Saisonstart sollte nicht gleich alles wieder revidieren, finde ich.
Ich sag trotzdem, verzeiht mir das schlechte Wortspiel. Oh, aber
ja, schnell mal raus.
Wenn am Donnerstag nicht gegen Panik Austria aber geliefert wird, dann heißt es Panik Austria, würde ich sagen.
Das war dieser Dad-Joke.
Ich bin jetzt Vater geworden, als ich dachte.
Ja, deine Dad-Joke war das eh nicht. War gar nicht so schlecht. Ja. Haben wir jetzt was viel Schlimmeres erwartet. Und nehmen alles gut.
Positiv überrascht.
Abschließend noch die Frage vom Forza Viola 1911. Sehr kritisch von ihm. Wie kann es sein, dass Fischer als schwächster Spieler im gesamten Kader Kapitän und gesetzter Stammspieler ist? Also ich finde, dass dort die Rolle von und die Art und Weise, wie Manni Fischer diesen Verein lebt, ein bisschen auch übersehen wird. Also ich glaube, es gibt wenige Austrianer in diesem Kader, die diesen Verein so leben und so zelebrieren. Und klar, wenn es jetzt da vielleicht ein paar Runden jetzt nicht so gut läuft und wenn da Phasen dabei sind, wo er vielleicht unglücklich ausschaut, der zerfetzt sie 90 Minuten für diese Farben.
Ja, da bin ich bei dir. Es ist auch, glaube ich, eine ähnliche Situation wie bei Rapid mit Matthias Seidel, weil da werden die Stimmen ja auch immer lauter, warum der quasi noch seine Startplatzgarantie hat. Aber ich denke, genauso wie Matthias Seidel bei Rapid ist Manfred Fischer bei der Austria einfach ein absoluter Führungsspieler und der wahrscheinlich auch, wenn es am Platz einmal jetzt nicht so läuft, sich trotzdem mit 100% voll reinhaut und wahrscheinlich auch für die Stimmung innerhalb der Mannschaft wichtig ist und deswegen seine Daseinsberechtigung hat. Aber er hat natürlich jetzt mit Kanghang Lee, der eigentlich ein Sechser ist, auch Konkurrenz bekommen. Und wer weiß, vielleicht wird die Austria trotzdem dann in Zukunft einmal umstellen, wenn Dragovic auch wieder fit ist. Mhm. Und dass Lee neben Barry auf der Sechs beginnt, könnte ich mir trotzdem vorstellen. Ob
Barry noch bleibt. Also es sind ja immer wieder Gerüchte, dass da vielleicht was passiert.
Ja, ich meine, unterschätzt das bei, glaube ich, Führungsspielern. Es sind immer recht leichte Ziele, wenn es mal nicht so läuft. Aber genau für das Mannschaftsgefüge, ich glaube, in den Interviews letztes Jahr hat man gesehen, der Fischer lebt die Austria wie kein anderer. Hat man jetzt auch beim Spiel gemerkt, dass er da auch überhaupt nicht happy war, glaube ich, auch mit sich und auch mit der Leistung der Mannschaft. Wie gesagt, leichtes Ziel, muss man mal abwarten, wie er jetzt die ganze Saison performt, aber ich finde, Fischer macht nach wie vor einen wichtigen Bestandteil der Austria-Mannschaft.
Ich meine, jetzt nur die reine Emotionalität, das ist natürlich so jetzt auch kein Stammplatzgarantie dadurch erzeugen, aber ich glaube, dass er einfach auf dem Feld während einer Partie ganz wichtig ist für die Mannschaft, einfach als Kommunikator.
Und was wir alle immer vergessen, wir sind nicht beim Training dabei, wir wissen nicht, wie es da abläuft. Mhm. Das ist halt auch immer ausschlaggebend.
Es gibt ja so, ich meine, wir kennen es eh von den Gaude Kicks her oder wenn wir halt unterklassig spielen, da gibt es einfach diese Charaktere auf dem Feld, die brauchst du halt gefühlt, weil es dir ein bisschen Sicherheit geben. Ob der jetzt dann die besten Kicker sind, sei dahingestellt. Ja. Aber du brauchst solche Führungsspieler, die sind für Teamgefüge ganz wichtig und Manni Fischer ist hundertprozentig so einer.
Mhm. Was vielleicht auch noch erwähnenswert in diesem Spiel der Austria ist, dass sie jetzt zum ersten Mal nicht getroffen haben. Das ist mir auch aufgefallen, aber es liegt vielleicht auch daran, dass der beste Torschütze der Austria aktuell bei der WSG Tirol spielt.
Die perfekte Brücke. Wir wandern nämlich weiter. Wir reisen nach Tirol, nach Innsbruck, WSG gegen LASK. 3:1 vor 2250 Zuschauer, aber das ist ein absolutes Upgrade gegenüber der ersten Partie gegen TSV Happeck. Also von dem her, es läuft bei der WSG. Moritz Wels und Valentino Müller on fire.
Ja, das stimmt. Ich meine, das mag vielleicht auch daran liegen, dass der LASK vielleicht ein bisschen mehr Fans mitbringt als Hartberg.
Möglich, ganz möglich. Aber ich glaube trotzdem, dass die Art und Weise, wie die WSG in diese Saison gestartet ist, dass es schon ein bisschen was bewirkt. Es ist natürlich kein großer Ausschlag. 100%.
Also ich sage dir ganz ehrlich, wenn du WRC zum Meisterkandidat machst, mache ich die WSG jetzt zum Meisterkandidat.
Ja, viel Spaß.
Okay, mein erstes Spiel, Hartberg gewonnen, zweite Runde jetzt gegen den LASK. Da muss man aber ganz ehrlich sagen, also es war überragend, wie die vor allem in der ersten Halbzeit über den LASK eigentlich gerollt sind. Also der LASK hat ja null Chancen gehabt.
Also ich war schockiert. Ich glaube, sie haben bei Sky in der Halbzeit auch die Torschuss, den Vergleich eingeblendet. Ich glaube, irgendwie was nicht über 10 Torschüsse für die WSG. LASK hat nicht mal einen Schuss aufs Tor gehabt. Ich fand den LASK auch desolat. Also wie wir es gehen, allen Ehren, hat er ein gutes, super Spiel gemacht auch, aber ich war eher auch enttäuscht von der Mannschaft von Sacramento, weil ich fand, da war, hat überhaupt nichts zusammengepasst. Sie hatten Glück, dass es eigentlich nicht noch schon 4-0 stehen hätte können für die WSG. Gab ja noch den Einelfmeter von Müller, den er dann auch verschossen hat, den Jungwirt auch gehalten hat, aber puh, also erste Halbzeit LASK, ja, nicht unbedingt gerade jetzt so viel Hoffnung gemacht.
Aber das sag jetzt, wenn der Valentino Müller den Elfer nicht verschossen hätte, dann hätte er jetzt wahrscheinlich schon 5 Tore.
Wahnsinn.
Das doch als eigentlich Mittelfeldspieler. Mhm. Und wenn man hernimmt, letztes Jahr Ronny Waldo Torschützenkönig geworden mit 14 Toren. Jetzt ja. Müller nach 2. Ich meine, das wird in der, wie du gesagt, in der Torart nicht weitergehen, aber.
Aber wenn es so weitergeht. Ich glaube, es gibt viele andere Beispiele, wo man gesagt hat, okay, der trifft jetzt 2-3 Runden, aber dann wird es eh nichts und dann sind es Torschützenkönig. Nein, ich finde es einfach, Valentino Müller war ja schon immer ein Versprechen für die Zukunft vor 10 Jahren schon. Also der ist von The Guardian, von der britischen Tageszeitung zu den Top 60 Youngsters der Welt gewählt worden. Also da war er schon mal im Fokus, aber es ist dann natürlich immer ein Step vom Jugendfußball in den Erwachsenenbereich und da hat er sich ein bisschen schwerer getan. Er hat Angebote gehabt von Bayern, von Inter, hat die abgelehnt, hat gesagt, er geht diesen österreichischen Weg, ist von Vorarlberg zum LASK gegangen, hat Liga 2 gespielt für den FC Juniors Oberösterreich, dann der Wechsel zur WSG.
Ein Rohdiamant, der ausgerechnet bei der WSG Tirol geschliffen wurde.
Ja, nein, er wird.
Und das mit den Glitzersteinchen hinten am Trikot, also das, wenn das nicht passend ist.
Ja, der Rohdiamant ist er ja nicht mehr. Also jetzt, ich meine, er ist mittlerweile 26.
Für mich ist er noch immer 22 gefühlt, also aber er ist schon halt so lange dabei, dass er mittlerweile halt auch ordentlich Erfahrung mitbringt und diese WSG-Mannschaft auch als Kapitän super Leader ist, also auch vorangeht, ist auch sehr sympathisch in Interviews, jemand, der auch wirklich klar einordnet, wo die WSG steht, fand ich auch ganz charmant, wie er gesagt hat, Screenshot gibt es von der Tabelle, aber man wird sich trotzdem jetzt mal konzentrieren auf die nächsten Spiele, natürlich dann auch das Top-Spiel dann gegen Real am Dienstag, was sich Real natürlich ausgesucht hat, weil sie jetzt gegen den österreichischen Tabellenführer spielen, ist ganz klar.
Und die WSG testet dafür, wenn sie nächstes Jahr Champions League spielen.
Genau, das ist ganz, ganz logisch. Ja, also hier auch mal ein Gegner auf Augenhöhe ausgesucht.
Ja. Ich meine, wir können eh ein paar Fragen mal durchgehen. Also du weißt, diese Realfrage ist irgendwo anders oder habe ich vielleicht gar nicht jetzt mitgenommen. Aber gehen wir da mal ein paar durch, weil gerade bei dieser Partie sind einige reingekommen. Lukas War 14 hat gefragt, ist die WSG für euch ein Geheimfavorit auf den Titel? Anschließend Flo Falco, wie bewertest du den Traumstart der Tiroler? Waren die zwei starken Leistungen Zufall oder darf man diese Saison vielleicht sogar aufs Oppo hoffen? Ich glaube, letzteres eher Titel.
Also ich revidiere das vorher mit den Titelambitionen, das ist doch eher unrealistisch. Aber auf der anderen Seite glaube ich, wenn sie so weitermachen wie bis jetzt, dass die nicht mit dem Abstieg zu tun haben werden. Kann ich auch die Gefahr, dass ich mir die Finger verbrenne, weil mit Punkteteilung kann noch viel passieren. Aber allein wie souverän die jetzt aufgetreten sind in diesen ersten zwei Spielen, kann ich mir Stand jetzt nicht vorstellen, dass absteigen werden.
Es spricht nichts dagegen, dass sie sowas machen können, was Blau-Weiß Linz letzte Saison gemacht hat, dass sie sich ins Oppo dann schon mal hineinhiefen mit einer guten ersten Hälfte und dann halt kein Oppo. Abstieg.
Oppo, sorry. Ja.
Was habe ich gerade gesagt?
Oppo.
Oppa hast du gesagt.
Das habe ich nicht gesagt. Aber ich bin da, also wie gesagt, zweiter Spieltag, Pferde im Stall lassen. Das ist noch ein bisschen früh, aber erster Eindruck sei sehr gut bei der WSG.
Ich meine, so ganz. Ich meine, mit den Predictions haben wir, glaube ich, die WSG auch eher als Abstiegskandidat gesehen.
Aber Alltag.
Vielleicht kommt es jetzt ja gar nicht so überraschend. Du hast eben mit Alltag und der WSG zwei Vereine, die zu 100% zu ihren Trainern gestanden sind in der Vorsaison. Du hast halt auch, wie es
nicht gelaufen
sind. Ja. Ja. Aber Philipp Semlitsch hat eben schon eine Spielidee und das braucht es eben auch, um wirklich anzukommen und der hat jetzt ja nicht unbedingt in der Vorsaison wie ein Abstiegskandidat aber spielen lassen.
In der Vorsaison hat er ewig lang auf die Torhymne warten müssen. Jetzt kennt das, glaube ich, schon ganz gut nach 7 Treffern in 2 Spielen.
Ja, also nicht schlecht. Das läuft schon sehr gut und das kommt vielleicht jetzt gar nicht so überraschend, aber
wäre ein gutes Zeichen in die Liga, wenn das Vertrauen in den Trainer zurückgezahlt wird. Würde mir persönlich auch gefallen. Das hat man letztens beim GK auch gesehen, dass es halt öfters Trainerwechsel nicht immer dann gleich funktioniert.
Ja, apropos Vertrauen in den Trainer, Joao Sacramento. Also mir gibt aktuell ein bisschen Vibes wie Pep Linders letztes Jahr bei Salzburg das erste Mal eine Profimannschaft übernommen. Ja, und gerade beim LASK ist die Zündschnur immer relativ kurz. Was meinst ihr da?
Ja, also nicht der idealste Start für ihn. Wie gesagt, spielweise hat mir jetzt auch noch nichts zugesagt. Vielleicht braucht das Zeit. Hat auch, glaube ich, selber gesagt, dass er wieder die Lasttugenden zurückbringen möchte. Die habe ich jetzt persönlich noch nicht wirklich auf dem Spielfeld gesehen. Natürlich haben sie auch wichtige Spieler natürlich auch verloren, mit Schul zum Beispiel auch. Also mehr so Spieler, die vielleicht auch mal ein Spiel dann entscheiden können. Aber vielleicht ist das genau der Weg, den der LASK einschlagen muss. Wie gesagt, mein erster Eindruck nicht unbedingt gut, aber ich glaube, man muss da auch einfach schauen in den nächsten Runden, wie sich der LASK dann zu Hause nochmal schlägt. Und vielleicht waren es jetzt auch einfach zwei Games, die nicht wieder gespielt haben, wie Sacramento spielen wollte.
Ich glaube, es braucht nur Zeit. Viele Fragen auf jeden Fall von unserer Userschaft. Steven Noah via YouTube: Hat der LASK ein strukturelles Problem in seinem Kader? Dritter Trainer, der vor denselben Problemen steht? Oder Matzl 22, neue Saison, alter LASK oder nur Startschwierigkeiten unter dem neuen Trainer? LASK 1908, was läuft beim LASK falsch, beziehungsweise was läuft beim LASK richtig? Und abschließend Benjamin Kral, ja, alles ähnliche Fragen. Was sagst du zum Hot-Take-LASK-Abstieg? Also das wird fix nicht passieren, also dafür ist der Kader dazu gut. Ich glaube, es braucht einfach nur ein bisschen Zeit. Du hast eben schon ein paar den Kader jetzt umstrukturiert. Du hast sehr viele Spieler gehen lassen. Ich gehe davon aus, dass auch noch einige Spieler kommen werden in den nächsten Wochen und dass der LASK, dieses aktuelle Gesicht, dass sich das sehr schnell auch wieder verändern wird in den nächsten Wochen.
Also wie du sagst, das ist gerade erst Saisonstart. Wir haben letztes Jahr bei der Austria gesehen, dass sich eine Mannschaft auch noch in den Flow spielen kann. Wenn das beim LASK mal funktioniert, sind die meiner Meinung nach auf jeden Fall noch immer ein Anwärter auf das obere Playoff. Start war nicht ideal. Aber ich finde auch, gerade beim LASK muss man den Trainern oder der Mannschaft auch Zeit geben, die sie bis dato nicht hatten. Bestes Beispiel Markus Schopp, wissen wahrscheinlich bis heute auch noch weniger, warum sie den entlassen haben. Ich glaube auch nicht, wenn man dem die Zeit gegeben hätte, dass der LASK jetzt die ersten zwei Spiele verloren hätte, aber das ist alles hätte, wäre, wäre.
Ja. Abwarten, würde ich sagen. Schauen wir mal, was wird.
Also schließen wir die Partie ab. WSG Tirol, LASK. WSG übrigens nun eben nach wie vor auf Platz 1. Wir machen eine kurze Pause und dann geht's weiter mit der Partie Salzburg gegen den GRK.
Klingt so abtauschen, aber wir sollten trotzdem von Spiel zu Spiel schauen. Wir müssen von Spiel zu Spiel denken. Wir schauen von Spiel zu Spiel.
Von Spiel zu Spiel.
Wir müssen schauen, dass wir immer
von Spiel zu Spiel schauen.
Und am Platz geht es natürlich zu der Sache.
Wir sind wieder zurück, Answer-Konferenz Episode 51 heute mit den lieben Kollegen Fabian und Alex. Wir schauen uns die Partie an, Red Bull Salzburg gegen den GRK. Lange Zeit hat der GRK gut dagegen gehalten. Dann hat Fofana mal dazwischen gehauen und dann in Unterzahl sind sie untergegangen, die Grazer.
Ja, klare rote Karte. Ich glaube, da sind wir uns wahrscheinlich alle einig. Das war sehr, sehr ungestüm von Fofana. Kitano auch gute Besserung, dass das wieder, dass er wieder bald auf dem Platz ist. Das ist ein Spieler, der mir persönlich sehr, sehr gut gefällt bei Salzburg. Und dann war es eigentlich eh schon, wie ich finde, klar, wenn Salzburg hier das erste Mal anschreibt, dass der GRK das auch nicht mehr wirklich, dass er auch dann keine Möglichkeit mehr hat, hier zurückzukommen, ist dann auch passiert. Eigentlich eine verschenkte Partie für den GRK. Man hat einen wichtigen Spieler verloren, man hat 5 Tore kassiert in Salzburg. Also eigentlich ein Spieltag zum Vergessen für die Feldhofer-Truppe, würde ich sagen.
Ja, ich finde auch, also gerade in der ersten Halbzeit haben sie nach dem Ausschluss, wo ich übrigens nicht verstehe, warum einige GRK-Fans geschrieben haben, das ist niemals rot, also das ist ziemlich eindeutig rot. Also
ja, eher dunkelrot.
Für mich, ja. Ja, dunkelrot als nicht rot. Und ja, aber sie haben trotzdem dann noch lang gut dagegen gehalten in der ersten Halbzeit. Ich glaube, durch Chipot sogar die Chance gehabt, 1-0 in Führung zu gehen. Dann spät in der ersten Halbzeit in Rückstand geraten und er hat in der zweiten Halbzeit, dass Salzburg mit dem Kader dann drüber fahrt, war eigentlich auch so zu erwarten irgendwo.
Der Spielplan war nicht schlecht vom GRK, finde ich per se. Es hätte auch gut funktioniert, dann waren es halt nur mehr in der Defensive und dann hat halt Salzburg einen gewissen Karim Malibegovic, der dann halt mal mit seinem, also ich glaube, er hat schon oft probiert, mal draufzuhauen, auch gegen Rita gab es ein paar sehr schöne Abschlüsse, aber dieses Mal hat es wirklich perfekt gepasst, tolle Schusstechnik und 17 Jahre alt. Wahnsinn.
17, einer.
17, verstehst du? Das ist jünger als Lamine Yamal.
Ja, also ja, das ist schon mal heftig, aber also war eine richtige Talentprobe von ihm. Also im Sommer gekommen von Bayer Leverkusen, Premierentor beim Startelfdebüt. Also ich glaube, das ist so vom Feeling her. Und da ist dann wieder jetzt nur die erste Partie. Aber da war schon ganz viel Magie mit dabei und das habe ich einfach in den letzten Jahren bei den Neuzugängen von Red Bull Salzburg so ein bisschen vermissen lassen. Also da sind die meisten ja dann über Liefering dann erst in die Kampfmannschaft angedockt worden, à la Dominik Szoboszlai, Karim Adeyemi, aber da hast du ja auch schon in Liga 2 gesehen, dass die durch die Decke gehen werden, wenn die sich so weiterentwickeln. Und ein Karim Alaibegovic ist eben jetzt 17 Jahre, der ist kein Thema für Liefering, der ist gleich Thema bei Red Bull Salzburg und wenn der an das anschließen kann, ich glaube, dann hat Salzburg sage sehr viel Freude mit ihm und die werden mega viel Geld mit ihm machen.
Hat auch noch keinen Marktwert bei Transfermarkt, das wird sich wahrscheinlich dann bald ändern, kann ich mir vorstellen, wenn er weiter so performt, aber in ihm sehe ich wirklich so das gewisse Etwas, dieses Besondere, siehst du auch in vielen Aktionen, geht ins 1 gegen 1, versucht wirklich immer irgendwas, probiert zumindest immer irgendwie Richtung dort zu gehen, ist sehr direkt. Und dann, wie gesagt, das Tor war halt die Krönung, aber auch danach hat er mir unglaublich gut gefallen. Und
Finde ich jetzt nicht auch, dass Salzburg in den letzten Jahren so ein Spieler, dass der ein bisschen gefehlt hat. Ja, Oskar Kloch, klar, ja. Aber trotzdem mal so ein Youngster, der ist da wieder...
Ich finde bei ihm halt auch richtig gesehen, einfach diese Spielfreude. Vielleicht auch dieses Junge, ein bisschen Verspielte dort und da noch, aber ja, also das Tor, ich glaube, auch mit dem linken Fuß, oder?
Ich glaube mit rechts, aber ich bin mir jetzt auch nicht ganz sicher. Müsste aber mit rechts gewesen sein, glaube ich.
Aber aus der Distanz einmal sich ein Herz genommen und abgezogen. Also hat schon Spaß gemacht, dem jungen Mann zuzuschauen.
Es ist wohl auch mit dabei. Das hat er richtig gut gelöst. Starke Ballmitnahme und perfekt temperierter Pass für Jorbe Vertessen, der einen Doppelpack geschnürt hat. Mittlerweile auch sein viertes Pflichtspieltor für den Belgier. Gehen wir weiter. Schließen wir bei dir ab? Oder ob es noch
ich würde es vielleicht nicht ganz abschließen. Vom Spielergebnis war es relativ egal, aber der Elfmeter, den Salzburg zugesprochen bekommen hat, finde ich persönlich spannend. Da war ja auch, also meiner Meinung nach, weiß ich nicht, warum dieses Handspiel geahndet wurde und das letzte Woche bei Austria gegen GAK nicht. Also vielleicht auch Frage an die Community, wie ihr das gesehen habt allgemein. Vielleicht kenne ich mich doch einfach zu wenig aus mit dieser Handspielregelung. Also ich
keiner kennt sie aus. Ich meine, das ist ja, wir können ja jede Woche darüber reden. Und eigentlich ist es mühsam, darüber zu reden, finde ich, über die Handspielregelung.
Aber ich finde gerade, es wäre deswegen auch mal spannend, wenn wir uns vielleicht wirklich irgendwie einen Schiedsrichter oder sowas da einladen können, der uns ein paar Beispiele erklären könnte, warum hier Elfer, warum nicht, auch vom Regelwerk, weil... Ja.
Wir schicken die hin zum Schiedsrichterwesen, oder?
Und dann das ganze Land so ein bisschen und dann fragst du jeden.
Sagt mal, was ihr dazu sagt.
Ja. Schreibt es mal in die Kommentare rein.
Rein in die Kommentare und natürlich folgt uns auch. Wir haben das große Ziel, 20.000 Abos zu erreichen und dann gibt es natürlich auch ein großes Special, obwohl es gibt noch nicht einmal dieses 15K-Special, aber ich meine, der Harald und der Patrick haben so Schiss, dass sie jetzt ewig lang auf Urlaub sind und einfach das Ganze versuchen zu verhindern.
Aber ich bin schon ready. Ich kann dann auch was dazu steuern, nämlich theoretisch, wenn sie 20K geknackt werden. Ja. Ich habe aus FH-Zeiten ein Video, einen Beitrag gemacht, wie man das Jodeln lernt. Also ja, wer Bock gut. auf mich jodeln hat.
Ja, sehr gut. Also bitte abonnieren. Ja.
Und nicht entfolgen. Harald mit dem trockenen Humor und den trockenen Analysen spätestens in zwei Wochen wieder
da. Gerne rein, noch für den Patrick braucht man noch Ideen für seine Challenge. Also falls irgendwie was Gutes dabei ist, schreibt es in die Kommentare, was natürlich auch irgendwie... Machbar ist natürlich im legalen Rahmen, sagen wir es mal so.
Das ist, glaube ich, klar. So, jetzt schließen wir aber die Partie ab und reisen weiter ins Ländle Altach gegen die SV Ried. Die Altacher gewinnen schon wieder 1:0. Goldtorschütze Patrick Greil, erstes Bundesligator seit dem 26. Februar 2023, damals noch für Rapid gegen den WRC beim 2:1-Sieg gegen die Wölfe. Haben wir jetzt nicht so unbedingt kommen sehen, oder? Dass Altach mit 6 Punkten noch 2 Runden dasteht. Also ich nicht.
Also ich war bei der Prediction nicht dabei. Ich war überrascht, dass so viele doch Altach ganz hinten gesehen haben, weil die Erfahrung hat gezeigt, der letzten Jahre Altach hat sich auch hinten raus immer noch gerettet. Vielleicht schaffen sie es dieses Jahr schon ein bisschen früher. Würde mich auch freuen.
Ja, vielleicht rasen sie um und sie losen jetzt alles ab und die Predictions gehen auf. Aber
ja, wie gesagt, also das gegen den WRC hat mich überrascht. Da haben sie wirklich eine tolle Partie abgeliefert. Gegen Ried C ist sowieso auf Augenhöhe. Da wäre es nicht. Ist keine Überraschung per se für mich.
Gegen Aufsteiger kann bzw. sollte man schon eine 3 Punkte zu Hause einrechnen können.
Aber sie gefallen mir sehr gut. Auch der Neuzugang, jetzt habe ich den Namen leider vergessen, aus Frankreich von, ich glaube es Le Mans war, aber.
Alles da, gut, da fliegt die ganze Regie kriegt auseinander.
Nichts passiert.
Nein, Musomba, oder?
Musomba, genau,
der hat mir auch... Ich habe es ja noch immer nicht gesehen, aber ich habe jetzt einmal
Masombo. Hat mir auch sehr gut gefallen im Mittelfeld, nur um den nochmal auch ein bisschen zu erwähnen. Also gute Präsenz und könnte vielleicht auch jemand sein, der in der Bundesliga da andockt. Schauen wir mal.
Ich muss sagen, mich hat es gefreut für einen Greil, dass er das Tor gemacht hat, weil er doch bei Rapid wirklich eine schwere Zeit gehabt hat und einfach jetzt so auch so ein Hallo, ich bin wieder da Zeichen geschickt hat irgendwo.
Ich glaube, Sandhausen war auch nicht so leibend. Aber was man auch noch erwähnen muss, Alltag, die Alltag-Fans richtig abgeliefert. Schöne Choreo auch in der Runde. Nicht nur die Prohaska-Choreo von der Austria, sondern auch Sturm mit einer feinen Hänger-Choreo und eben auch der SC Alltag. Und es hat schon ein paar Fragen gegeben. Wann gibt es jetzt den nächsten Fancheck? Da warten wir noch, bis der Patrick und der Harald wieder retour sind. Und sind jetzt alle Ligen schon wieder am Laufen in Österreich im Unterhaus?
Jetzt langsam aber doch, also ich glaube diese oder nächste Woche, also es kommt darauf an, welche Ligen, also ich glaube Regionalliga und so haben schon begonnen. Ja,
natürlich, die Regionalliga,
aber Unterhaus, das ist auch unterschiedlich.
Ich weiß, gefährliches Halbwissen.
Ich weiß nur, dass der Starer Cup gestartet ist.
Aber wir kommen natürlich auch wieder zurück, auch mit dem Fancheck. Eine Frage noch vom David, wird der SC Alltag seinen Lauf halten können oder kommt wie letzte Saison der Einbruch? Wir haben heute schon sehr viel über Déjà-vu gesprochen. Auch bei Alltag hat es eine Phase gegeben, nach dem verpatzten Saisonstart mit Cup aus, erste Runde verloren, hast zwei Partien gewonnen und auf einmal war alles wieder gut und dann ist erst dieser Negativlauf gekommen.
Ich meine, was ist denn das Programm von Alltag, die nächsten Spiele? Wen haben die jetzt so?
Du bist jetzt Rapid auswärts, das wird schon mal schwer, dann hast du den GRK und die Austria. Also sind dann schon sehr richtungsweisende Partien, aber egal wie die ausgehen, sie haben jetzt schon mal 6 Punkte geholt und das kann sich sehen lassen
für Alltag. Was ich auch spannend bei dem Spiel gefunden habe. Eigentlich hat Alltag ja 2 Tore erzielt. Bis jetzt habe ich es immer nur theoretisch gehört, dass ein Out-Anwurf nicht direkt reingehen darf. Ja. Bei dem Spiel ist es aber tatsächlich passiert. War auch irgendwie für mich lustig zu sehen, dass es dann einen Abstoß gibt, nachdem der Ball im Tor landet.
Ja, stimmt. Das habe ich auch gesehen, haben einige Alltacher-Fans, glaube ich, nicht ganz checkt, dass das Einwurf war. Haben wir schon gejubelt.
Schönes Tor, auf jeden Fall.
Ja. Schönes Tor. Zählt halt nicht. Ja. Abschließend Partie FC Blau-Weiß-Linz gegen TSV Hartberg. 4.900 Zuschauer waren mit dabei im Hoffmann-Personal Stadion und haben einen klassischen Fehlstart unter Mitja Möritz gesehen. 0-1 und da muss man sagen, der Sieg für die Hartberger geht in Ordnung. Das ist für mich eigentlich eher überraschend gekommen. Also ich hätte mir eher gedacht, dass da Blau-Weiß gerade zu Hause besser abliefert und Hartberg ja gefühlt mit einem sehr schweren Start in die Saison. Auch das Spiel gegen die WSG war jetzt nicht berauschend. Das ist überraschend für mich gekommen.
Ich war überrascht, denn Blau-Weiß hat echt viel auch zugelassen von Hartberg. Also Hartberg, auch Chetru hätte sicherlich auch noch 2 Tore mehr schießen können. Chetru übrigens, unglaublich cooler Name, will ich nur mal sagen, so nebenbei. Also kann man sich eigentlich bedanken bei Hartberg, dass sie nicht noch effizienter waren. Das war eigentlich ein sehr verdienter Sieg der Hartberger.
Aber ich muss eben sagen, zu Chetru, abgesehen von der Chancenverwertung, der hat mir in der Partie eigentlich richtig gut gefallen. Nach vorne viele Akzente setzen können. Ja.
Guter Spieler und Blau-Weiß unter Möritz jetzt kein perfekter Saisonstart. Klar, muss ich die Mannschaft vielleicht auch noch finden. Vielleicht hat er auch so ein bisschen auch was noch Eigenes, was er mitbringen möchte. Obwohl, ich glaube, viele Abgänge hat man jetzt eigentlich nicht gehabt zum Vergleich zum letzten Jahr. Also die Mannschaft ist ja eigentlich großteils intakt geblieben.
Man darf die Mannschaft eben nicht an der Vorsaison messen. Also ich glaube, das ist ja ganz klar kommuniziert worden in der Sommervorbereitung, dass das eine Ausreißersaison nach oben war und dass man in den kommenden Jahren sich schon eher auch im UPO wiederfinden wird und das ist vielleicht für Blau-Weiß-Fans vielleicht ein bisschen schwieriger, weil du willst immer so eine stetige Weiterentwicklung nach oben haben, aber ich glaube, dass der Verein, so wie er aufgestellt ist, schon eher ein Verein zwischen Platz 7 und 10 ist. Ich sehe jetzt Blau-Weiß-Linz nicht als Abstiegskandidat, aber ich glaube, dass wenn man da weiter nach oben will, wenn man perspektivisch vielleicht auch wirklich eine Top 6 angreifen will, kontinuierlich, dann muss der Verein eben noch langsam wachsen. Der Step ist noch nicht da.
Aber so war jetzt am Wochenende das einzige Highlight aus Blau-Weiß-Linz-Sicht. Aus Blau-Weiß-Linz-Sicht, dass Ronny Waldo 100 Spiele hatte. Also unser Goat hängt da hinten.
Trotzdem noch immer Liga 2 Goat. Ich sag's so, wie es ist. Also er wird vielleicht noch zum Bundesliga-Goat, aber
Den goldenen Schuh hat er schon.
Also ja, den goldenen Schuh, aber trotzdem. Da muss er natürlich auch über längere
Zeit. Muss er mindestens dreimal
abbringen. Minimum. Minimum. Na passt, dann haben wir alle 6 Partien abgeschlossen. Wir machen wieder eine ganz kurze Pause und dann geht's weiter mit Fuck Answer-Konferenz.
Sag nicht gerne was, aber
das hat mit Respekt nichts zu tun.
Ich hatte so eine heizige ganze 90 Minuten über den Schiedsrichter.
Arme Junge.
Sowas geht einfach nicht.
Verstehe ich nicht.
Ich weiß nicht, was sie uns hinschicken.
Verstehe ich nicht.
Das war heute für meiner Meinung nach eine Frechheit, was er gepfiffen hat.
Wirklich, da braucht man nicht diskutieren.
Aber über die 90 Minuten gesehen war
es wahnsinnig, wahnsinnig.
So viele Fehlentscheidungen, obwohl
mit welchen Schiedsrichter?
Obwohl immer jemand daneben stand.
Mit welchen?
Linienrichter oder Schiedsrichter.
Das ist für mich respektlos.
War das für mich eine richtig schlechte Leistung?
Aus.
Schnitzel mit Pommes.
Und zum Abschluss gibt es bei uns noch die Rubrik Fuck Answer Konferenz. Hier stehen eure Fragen im Fokus und wir starten mit jener von Burns1899 via Twitter. Mich würde interessieren, wie ihr die aktuelle Leistung von Seidel bei Rapid seht. Habe das Gefühl, er ist mit seiner aktuellen Form leider zu weit weg von der restlichen Mannschaft. Wieso stellt ihn Stöger trotzdem Spiel für Spiel in die Startelf? Haben wir eigentlich eh schon ein bisschen angeschnitten, das Thema gerade mit Manni Fischer und dass es eine ähnliche Situation ist. Ich sehe auch, dass Rapid sich im Mittelfeld mittlerweile schon extrem gut aufgestellt hat und kommt ja auch einen neuen Zugang jetzt noch dazu, der jetzt noch kein Thema war. Bin ich gespannt, wie sich das über die nächsten Wochen entwickeln wird, aber das Thema haben wir in der Vorsaison auch schon gehabt.
Wie wäre denn der direkte Ersatz von Seidel dann bei Rapid, wenn man jetzt, ich meine, Schaub könnte halt diesen Spielmacher spielen, den Zieh, glaube ich, ist ja mehr so als Abräumer eingeplant. Also ist mir die Frage, ob man dann generell eine Systemumstellung vorantreibt. Ich
meine, Sangaré könnte man sich ja auch noch vorstellen.
Sangaré könnte auf jeden Fall spielen, ja.
Ja, du könntest natürlich von diesen 4-2-2-2 auf ein 4-2-3-1 gehen mit einem Tistant hängende Spitze im Bui als Speerspitze. Du hast links in Dahl, rechts in Radulovic und dann hast hinten halt noch Grigic und Sangaré oder Grigic und Nji in sie oder Sangaré und Nji. Also sie sind einfach wirklich unfassbar breit aufgestellt. Mittlerweile.
Also meine Wahrnehmung ist jetzt nicht, dass Matthias Seidel so katastrophal spielt, dass wir ihn jetzt aus der Startaufstellung irgendwie rausgeben müsste. Ich verstehe, was die, glaube ich, die Fans meinen, weil er ein bisschen abfällt im Vergleich zu anderen Spielern, aber ich finde, Matthias Seidel kann an seinem Tag halt auch 2 Tore in der Conference League geschossen, auch noch immer ein sehr wichtiger Spieler für Rapid sein. Also ich glaube, da muss man jetzt noch nicht so in direkt aus der Startelf rausnehmen.
TSV Fortuna hat die Frage gestellt. Ich bin der Meinung, dass ein würdiger Verein Oberösterreich in der Liga vertreten muss, und zwar der SV Gmundner Milch. Widerworte, dazu ist es doch die schönste Stadt. Wart ihr ja schon mal in Gmunden? Ist wirklich irrsinnig schön.
Ja, oft in Gmunden gewesen, vor allem als Kind früher immer. Da hat es ein Schuhgeschäft gegeben, wollte die Mama immer einkaufen gehen, keine Ahnung, deswegen sind wir immer nach Gmunden gefahren. Aber ja, ist tatsächlich.
Du bist echt extra zum Schuh einkaufen?
Ja, wir sind da ein bisschen komisch mit Schuheinkaufen. Auch in Mariazell gibt es ein Schuhgeschäft, wo wir regelmäßig hin müssen.
Was?
Gibt es da so gute Schuhe oder was?
Wieso? Was? Das ist jetzt noch immer so.
Es ist tatsächlich noch immer so.
Wirklich,
der Familientradition, dass wir zu Ostern sind wir immer in Mitterbach
zu in
Mariazell. Und dann muss man am Kar-Samstag dort Schuhe kaufen gehen. Bei Margit Schuhe. Werbung hier.
Das ist wirklich, Kar Samstag geht es immer Schuhe einkaufen.
Ja, tatsächlich.
Tradition.
Hat in Gmunden das Schuhgeschäft am Kar Samstag offen überhaupt?
Bitte beantworten, wenn man das...
Ich glaube, es ist Mittagspause, aber es ist im Grundsätzlich offen. Ja.
Was ich ganz cool finde, am Namen auch SV Gmundner Milch gleich mal auch den Sponsor super integriert, weil ich glaube, Gmundner Milch und dann der Name des Vereins auch gleich. Also habe ich noch nie probiert, Gmundner Milch, aber...
Aber Gmunden ist natürlich eine Basketball-Hochburg, von dem her schwer da, glaube ich, den Basketball zu verdrängen als Fußballverein.
Aber man muss trotzdem sagen, die oberösterreichischen Vereine aktuell liefern nicht so ab in der Bundesliga mit Lask und Blau-Weiß.
Läuft nicht so gut. Aber ich meine, wenn da jetzt schon die Frage ist, welcher oberösterreichische Verein vielleicht nur in die Bundesliga stoßen soll, dann ist es bei mir halt noch immer Vorwärts Steyr. Mittlerweile vierte Liga, Alter. Oh, Ö-Liga, was ist los?
Nix härter Welt.
Also rein vom Standing her Vorwärtssteier. Mit Vorwärtssteier bin ich einfach auch groß geworden. Ich glaube, dass da das Fanpotenzial auch größer wäre. Josef, via YouTube, wird die WSG es schaffen, in der Champions League über 5000 Zuseher zu haben?
Also sie werden es jetzt einmal schaffen am Dienstag gegen Real Madrid. Da ist es ja ausverkauft, auch wenn es da ein bisschen Chaos mit den Karten gegeben hat. Mag es weniger an der WSG als am Gegner.
Ja,
aber immerhin voll und...
Ja, na gut, aber jetzt sage ich da, ich meine, spielen wir mal, was wäre wenn. Gut, die WSG wird Meister, ist natürlich lächerlich, sie werden nicht Meister. Oder sie kommen irgendwie in die Champions League und dann haben sie eine Auslosung à la, du triffst zum Beispiel am Tivoli auf Stade Brest. Stade Brest wie letzte Saison Salzburg, oder?
Nein, Sturm, oder Sturm. Sturm auswärts.
Stade Brest. Dann kommen gegen Stade Brest auch keine 5000 Leute.
Außer die bringen viele Fans mit, weiß ich nicht.
Das schon, aber ich glaube nicht, dass die WSG...
Aber ich glaube doch, also gerade Champions League, also 5000 gehen sich
da
aus.
Da kommen sie neutrale Zuschauer.
Wenn natürlich Borussia Dortmund oder so, dann hast du die Hitten vorher. Aber wenn dann Gegner kommen, wie es da presst, dann wird sie die WSG auch...
Meine neutrale Fans kommen sich wahrscheinlich Champions League dann mehr anschauen. Wann hatten die WSG das letzte... Hat die WSG überhaupt schon mal 5000 Zuschauer beim Spiel gehabt?
In der Bundesliga.
Ja, irgendwann sicherlich einmal. Ja.
Gegen Rapid wahrscheinlich oder so. Gegen
Rapid und da sind halt 4.900 Rapid-Fans. Nein, ich will es jetzt ja nicht zu schlecht reden und wir wissen auch ganz genau, was das Problem ist. Der Standort Innsbruck, das ist nicht die Heimat von der WSG. Es wird stetig daran gearbeitet, dass es eine Rückkehr geben soll nach Wattens und dann hat dieser Verein auch meiner Meinung nach eine schönere und eine positivere Perspektive.
Da wäre es aber logisch, in der Champions League dann im Tivoli zu spielen, weil das Stadion halt dann die Voraussetzungen hat.
Eben ja, das stimmt, also wirst du eh wieder um.
Aber ich wollte sagen, darf im Tivoli theoretisch Champions League gespielt werden, dann wäre das Stadion ja besser als die Merkur Arena.
Ich gehe davon aus, dass, ja, na okay, aber ich meine, der Tivoli also, war ja Euro 2008 Stadion.
Naja, aber da haben sie ja zurückgebaut. Also,
naja, aber das war eigentlich nur die Größe. Ich glaube, dass so rundherum, das Innsbrucker Tivoli
Kapazitäten ist, und sonstiges, das sind ja, glaube ich, die Auflagen.
Kapazitäten wäre gar nicht. Es hat nur ein kleineres Stadion gegeben im letzten Jahr. Von dem her, gute Frage.
Ohne es zu wissen, ich würde sagen mal ja, aber wir können es ja im Nachhinein dann nochmal nachschauen, ob es wirklich funktionieren wird.
Und abschließend Roman Strasser via YouTube. Wie viele Bundesliga-Trainer werden am 32. Spieltag bei ihrem aktuellen Verein noch im Amt sein? Wir haben das kurz besprochen, wie viele Trainer das im Vorjahr waren.
Da waren es vier, glaube ich.
Du hast
WSG, Austria,
Semic, Helm, Kübauer und eigentlich Scheibler.
Scheibler, der dann am Ende das genau, gegangen ist.
Aber da war am Anfang, ja.
Ich meine, ein paar wie Ilzer sind noch gegangen oder genau. Scheibler ist am Ende der Saison gegangen. Aber es gab
also nicht, dass sie rausgeschmissen worden sind. Ja? Also das hat dann vielleicht den nächsten Step in der Karriere.
Also ich sehe dieses Jahr nicht ganz so viele, aber ich glaube, 6 werden am Ende noch da sein, die wir jetzt gerade da hatten.
Ich bin optimistischer, ich sage sogar 8 sind noch da.
8 Trainer?
Mhm.
Du warst zu lange in Deutschland.
In Deutschland werden die Trainer ja auch recht schnell gefeiert. Also es ist mehr so ein Wunschgedanke, weil ich halt hoffe, dass die, klar, wenn es jetzt gar nicht läuft, aber dass halt viele halt mal eine Saison lang zum Trainer auch ein bisschen stehen. Ich finde das eigentlich eine Entwicklung, die gut wäre, auch für den österreichischen Fußball. Aber klar, wenn man es realistischer sehen würde, auch wenn jetzt Trainer ins Ausland noch gehen würden, irgendwie, dann wären es wahrscheinlich 6 oder vielleicht sogar weniger.
Preisfrage am Ende. Was glaubt ihr eigentlich, wo der Alex herkommt vom Dialekt her?
Ja, es wurde schon mal gesagt, glaube ich, bei meinem ersten Auftritt, wo ich herkomme.
Also schauen wir mal, wie gut die Community sich
das gemerkt hat. Wo aus Deutschland kommt der Alex her? Das ist die große Frage. Und ihr könnt
aus Hamburg.
Woher kommt Jon her? Das könnt ihr vielleicht auch noch zum Abschluss fragen. Unser lieber Kollege Jon Bauer, der eben heute auch seinen Input gegeben hat zu Sturm gegen Rapid. Das ist aber gewesen, seine Episode 51, eure Premiere. Wie hat es sich angefühlt? Wie war es? Wie fühlt ihr euch jetzt?
Ziemlich gut.
Gut, jetzt werde ich nur abwarten, was die Community so sagt und ob ich mich danach noch immer gut fühle oder mein erster und letzter Auftritt war.
Also, auf einer Skala von 1 bis 100, wie bewertet ihr die Leistung von Fabian und vom Alex? Bitte rein in die Kommentare. Wie gesagt, das war die Ansa-Konferenz. Nächste Woche ist der Patrick wieder da. Wir wünschen euch eine schöne Woche und tragt es in die Welt hinaus. Viva La Liga 1.
Servus.
Ciao, ciao. Also falsche Kamera geschaut.
Da, sag da tschüss
bitte. Tschüss.
Nein, da musst du
sagen. Da, wohin?
Tschüss. Da, sag ciao, tschüss.
Ciao. Servus.